Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Willkommen zu einer neuen Runde Munich Next Level. Heute wirst du einiges erfahren, was deine Wahrnehmung von Boden und Mooren maßgeblich verändern wird. Du wirst viele Geschichten erfahren, die du weitererzählen wirst und wirst einen Ort kennenlernen, der ganz in der Nähe von München liegt und an dem du ziemlich sicher noch nicht warst. Das habe nämlich noch nicht mal ich bisher geschafft. Warum ich aber weiß, dass es wirklich so sein wird, dass du hier einen besonderen Podcast erlebst, das liegt daran, dass ich dieses Gespräch schon einmal mit Frau Dr. Katrin Schneider geführt habe, der Leitung der Bodeninitiative in Nantes Buch. Um diesen Ort geht es hier heute. Und dann ist das passiert, was Ennig und ich, unser großartiger Producer und Toningenieur und Podcast-Technikmacher, nie erleben wollten. Der Podcast und die ganze Aufnahme war einfach kleingehäckselt. Wie auch immer das passiert ist. Wir freuen uns trotzdem, weil es ist ja oft so, wenn man die Dinge ein zweites Mal macht, dann werden sie vielleicht sogar noch besser. Ich habe das irgendwie auch schon mal, man kennt es so von Hausarbeiten, als in den 90ern die Computer noch andauernd abgeschmiert sind und man plötzlich irgendwie die 20 Seiten nochmal schreiben musste. Ich hoffe, das wird heute auch so sein. Herzlich willkommen erneut in dieser Sendung, liebe Katrin.
Ja, danke für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein.
Das Gute ist ja auch, dass ich das ist jetzt ein paar Wochen her und schon wieder alles vergessen habe, außer die Dinge, die ich immer weiter erzählt habe, die ich eben wirklich sehr wissenswert und interessant finde. Und Ennig und ich haben uns auch gerade noch unterhalten, dass wir danach wirklich mit einem ganz neuen Hintergrund über den Boden, auf dem wir alle stehen, in die Welt hinausgegangen sind. Und das ist vielleicht eben auch wirklich nochmal ein ganz guter Einstieg, um zu erzählen, erstmal nochmal, wo du wirklich arbeitest. Du bist eben Projektkoordinatorin der Stiftung oder des Ortes Nantes Buch, das von der Stiftung geleitet und aufgekauft wurde als Ort, der bewahrt und renaturiert werden soll. Bist eigentlich Geografin, physische Geografin, die sich besonders mit dem Thema ökohydrologischen Prozessen als Methode bei der Auseinandersetzung mit unserem Boden beschäftigt hat. So, das klingt jetzt alles mächtig kompliziert. Wir können aber sagen, du bist auch wirklich so ein bisschen eine Koryphäe in diesem Bereich Boden. Das würdest du jetzt wahrscheinlich von dir weisen, weil ich weiß inzwischen, dass du bescheiden bist. Aber du hast unter anderem in der Justus-Liebig-Uni in Gießen studiert, am Karlsruhe-Institut für Technologie, am Center for Climate Change in Innsbruck und bist jetzt eben seit 23 in Nantes Buch. Und was sich durch wie ein roter Faden durch deinen Weg zieht, ist wirklich diese Begeisterung für das Thema Boden. Und darüber werden wir heute reden und was das für eine Bedeutung hat für den Klimaschutz und was für ein besonderer Ort Nantes Buch ist. Und bevor wir das kennenlernen und da einsteigen, kannst du uns vielleicht auch mal deine Vision der Münchner Region in 30 Jahren vorstellen, wenn du dich durch diese Stadt bewegst, zu Fuß, per Rad, vielleicht auch per Auto, kannst du uns gleich erzählen. Wie sieht dann diese Stadt aus?
Also erstmal danke nochmal für die Einladung und danke auch für die Blumen. Ich weiß die Koryphäe trotzdem zurück. Da gibt es nämlich tatsächlich bessere. Das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun, sondern mit Realismus. Was ich aber gut kann, ist in Zusammenhängen denken. Das lernt man als Geografin, also so zur Einordnung. Aber bodenkundlich gibt es Leute, die das wesentlich besser können, was so ein breites Feld auch ist. So, jetzt aber zu meiner Vision für München. Die eigentlich, glaube ich, einfach ist und dann sich manchmal aber auch so schwierig fühlt im alltäglichen Leben. Also wenn man schon allein, wie bewegen wir uns fort? Das mache ich tatsächlich mit allen möglichen Formen der Fortbewegung. Ich muss gestehen, ich habe auch ein Auto, das brauche ich, um nach Nantes Buch zu kommen. Aber ich bewege mich auch gern zu Fuß und per Fahrrad fort. Und meine Vision für München wäre, dass das normaler wird, dass wir uns eigentlich selber bewegen und nicht ein Auto dazu brauchen, zumindest in der Stadt. Mit mehr Rücksicht aufeinander und dass dieses Fortbewegen auch schön ist und uns gut tut. Das heißt, ich würde mir sehr eine grünere Stadt wünschen. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Neues. Das gab es, glaube ich, in diesem Podcast auch schon öfter mal. Und es gibt verschiedene Gründe für diesen Wunsch. Das ist eines, ist, glaube ich, man fühlt sich einfach gut, wenn man im Grünen gibt. Da gibt es ganz viele Untersuchungen dazu. Aber ich glaube, jeder merkt das auch. Oder wenn man sich vorstellt, wo möchte ich sein, ist es eine Hochhausschlucht oder was zu betoniert ist, oder ist es etwas, wo es grün ist, wo ich vielleicht Vögel höre oder wenn ich still bin, was anderes höre, also aus Verkehr. Und dann hat das natürlich ganz mit unserer, eben mit dem Wohlbefinden zu tun und dann auch ganz viel damit, wie wir in Zukunft diesen Herausforderungen, die der Klimawandel an uns stellt, entgegenkommen müssen. Das heißt, mit mehr Grün in der Stadt würden wir auch was für die Böden tun, weil für oben grün muss es unten auch, also wenn es nicht grün angestrichen ist, meine ich, brauchen wir auch unten was und das ist in dem Fall der Boden. Und der Boden wiederum kann uns helfen, gemeinsam mit dem, was drüber wächst, für Biodiversität zu sorgen, dafür zu sorgen, dass bei Starkregenereignissen das Wasser aufgefangen wird und nicht zu Überschwemmungen führt, etc. Also das wäre so ein ganzes Paket, da muss man jetzt gar nicht so aus der Ökoschiene kommen, sondern das ist so ein Gesamtpaket, das uns allen gut tun würde, glaube ich, für eine lebenswerte Stadt.
Sehr schön, da dürfte dir die Richtung des Baureferats vermutlich gut gefallen, ja. Mit den Entsiegelungen, jetzt gerade am Max-Josefs-Platz können wir es miterleben, dass Pflaster aufgebrochen wird. Es hat aber tatsächlich gerade der Boden rund um Nantes Buch auch viel mit Klimaschutz zu tun. Und das ist etwas, was viele gar nicht erwarten würden. Und um die Relevanz jetzt gleich mal für das Thema Moore in den Fokus zu rücken. Moore sind enorme Klimaschützer oder auch Klimaskandale, wenn man sie entwässert hat. Und vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Was ist denn das Problem? Warum haben Moore so einen Einfluss auf unseren Klimaschutz?
Genau, also Moore sind dann schlecht fürs Klima, wenn sie eben keine Moore mehr sind. Also Moor bedeutet da, dass es ein Gebiet, das feucht ist. Und wenn die trocken gelegt werden, was halt in der Vergangenheit sehr viel passiert ist, aus Gründen der Urbarmachung, dass man das Land zum Beispiel landwirtschaftlich nutzen wollte, dann passiert Folgendes, das Wasser, das sonst den Mooren recht oberflächennah steht, wird halt abgeleitet recht schnell. Und das heißt, wenn kein Wasser mehr in diesem Moorkörper ist, der sich eben dadurch auszeichnet, dass viele Pflanzenreste drin konserviert werden, kann man sagen, mehr oder weniger, weil kein Sauerstoff rankommt. Jetzt, wenn Drainagen gelegt werden und Sauerstoff da rankommt, dann zersetzt sich das halt. Und da entsteht unter anderem eben CO2. Und das ist ja bekanntermaßen sorgt dafür, dass das Klima sich erwärmt.
Und ist es richtig, dass wirklich 90-95% der Moore in Deutschland trockengelegt sind?
Ja, leider ist das richtig. Ja.
Wann fing das an? Und wie lange ging das?
Ja, also es gibt ja weiterhin viele drainierte Moorlandschaften. Also das, was früher mal Niedermoore hauptsächlich auch waren, wird zu großen Teilen in irgendeiner Form bewirtschaftet. Das ging im letzten Jahrhundert los. Zum Teilweise hat es aber schon eine viel längere Kulturgeschichte der Nutzung. Also wenn man manchmal gräbt, merken wir auf dem Gelände selber auch, kommen manchmal noch so Tondrainagen, das sind so 20 Zentimeter lange Tonröhrchen, die aneinander gelegt worden zum Vorschein. Wir wissen es nicht genau, aber wir glauben, das war so Anfang des letzten Jahrhunderts, als die gelegt wurden. Heutzutage macht man das mit Plastik. Und es gibt aber noch ältere Varianten, dass da wie so Holzröhren reingelegt worden sind. Da wissen wir jetzt selber nicht, wie alt das ist, aber dass man versucht, Moore zu entwässern, hat schon eine recht lange Tradition und sehr intensiv ist es bei uns halt auch mit der Intensivierung der Landwirtschaft.
Und gelten ja auch als besonders fruchtbare Böden für die Landwirtschaft?
Ja, genau, ist viel Kohlenstoff gespeichert. Genau, eigentlich relativ einfach zu bearbeiten, weil es keine schweren Böden sind. Also einfach im Sinne, weil es keine schweren Böden sind, genau. Ansonsten kann man die natürlich nie ganz trocken machen. Das heißt, man muss ein paar Dinge beobachten und beachten dabei. Aber ja, die sind eigentlich gute Standorte.
Mhm. Und ich konnte mich ja nochmal vorbereiten auf diesen Podcast. Nochmal einen Podcast wiederum gehört, in dem auch nochmal so ein paar Zahlen gefallen sind, die die Dimensionen auch nochmal ganz gut verdeutlichen, dass wirklich ein Drittel der CO2-Emissionen der Landwirtschaft offenbar aus diesen Mooren stammen, die massenhaft CO2 emittieren. Und dass insgesamt 7% des deutschen CO2-Ausstoßes aus diesen trockengelegten Mooren entstammen. So, das ist jetzt eine Erkenntnis. Wann hat man die ungefähr gehabt?
Ich glaube, das ist so über, es gibt relativ viele neuere Studien, die das nochmal besser in Zahlen fassen konnten, dass aus so einem trockengelegten Moorkörper CO2 oder dieser einfach vorher in der Pflanzenmasse, in der Biomasse gebundene Kohlenstoff entweicht, war schon länger bekannt. Einfach mit der Etablierung besserer Messmethoden kann man es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen besser sagen. Wobei man sich auch immer bewusst sein muss, dass da ganz viel Unsicherheit mit drin steckt. Aber dadurch, dass die Messmethoden genauer werden, höher aufgelöst sind, wird das schon immer besser. Also ich würde mal sagen, das ist eine Entwicklung der letzten 10 bis 20 Jahre, wo wir wirklich sehr viel Erkenntnis noch gewonnen haben. Aber wie gesagt, die Forschung geht eigentlich schon länger in dem Bereich.
Also genau, hat man auf jeden Fall einen Aha-Effekt gehabt, wo man einiges verändern kann, um die Klimaziele zu erreichen. Und ich glaube, im Rahmen der Klimaziele wurde auch vereinbart, oder haben sich die Staaten verpflichtet, eine gewisse Fläche von Mooren pro Jahr oder bis 2030 wieder zu vernässen. Ich weiß nicht, ob du diese Zahl im Kopf hast.
Nee, ich habe sie nicht im Kopf. Das Ding ist halt, also diese Ziele hören sich immer sehr nett an. Die sind halt in der Umsetzung manchmal nicht so schwierig. Das heißt, wenn ich sage, ich will was machen, dann mache ich das entweder, weil ich das so anordne. Aber das ist natürlich jetzt zumindest bei uns zum Glück auch nicht so. Das heißt, man muss das eigentlich über Anreize schaffen und über Förderprogramme. Und in Bayern gibt es solche Förderprogramme, dass zum Beispiel Landwirten eine Förderung angeboten wird dafür, dass sie eben ihre Bewirtschaftung ändern, zum Beispiel von einem Acker hin zu einer feuchteren Wiese. Das hört sich jetzt erstmal toll an und die Fördersummen sind jetzt auch gar nicht so klein. Es gibt in Bayern zum Beispiel das Moorbauernprogramm. Die Sache ist halt einfach, wenn ich jetzt vorher zum Beispiel Kartoffeln angebaut habe auf so einem entwässerten Standort und mir dann jemand sagt, jetzt mach doch einfach Grünland, also Milchvieh oder irgendwas, was dann in die Bauwirtschaft reingeht. Das läuft unter dem generell diese Umstellung unter dem Namen Paludikultur, also Wirtschaft
auf
nassen Böden, genau. Das heißt, man muss eigentlich sein ganzes
Geschäftsmodell
aufziehen. Also das hört sich immer so an, man kann doch das ändern und mach doch mal, aber man muss sich einfach selber mal auch in diese Situation reinverdenken und sagen, das hört sich einfach an, aber es ist nicht so einfach. Und mir ist auch immer ganz wichtig, nicht so die Landwirte immer an den Pranger zu stellen, sondern das ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam nur angehen können. Nicht sagen, die müssen doch, weil da ist doch der größte Hebel. Und wenn wir über Klimawandel reden, müssen wir alle in allem, was geht.
Und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu deiner Rolle. Du hast dir nämlich vorgenommen, eine Initiative zu gründen oder du hast eine Initiative gegründet, die Bodeninitiative, die verschiedene Menschen und interdisziplinär alle, die sich mit dem Thema Moore und Böden beschäftigen, zusammenzubringen. Darum auch die von mir vorausgesetzte Expertise deiner Person. Bevor wir eben auf diese Initiative eingehen, müssen wir jetzt mal so ein bisschen erklären, was das für ein Ort ist, an dem diese Initiative entstanden ist. Und wir können auf jeden Fall sagen, eigentlich gäbe es den Ort nicht ohne einen Automobilkonzern. Das kannst du jetzt mal so ein bisschen genauer erklären. Was ist Nantes Buch? Das hat nichts mit Literatur zu tun, zwar auf Umwegen.
Ja, genau. Das hat was, ich nannte das Buch, was war denn das nochmal, ein Eichenortsbezeichnung, ich glaube für einen Buchenhain, hat eine Kollegin mal rausgefunden. Jedenfalls Nantes Buch ist eigentlich schon ein lang bewirtschafteter, zwei Bauernhöfe tatsächlich, auf denen wir uns befinden. Deswegen, weil eben wir uns zwar in einem Moorgebiet befinden, in der Tölzer Moorachse auch, aber da auch Hügel sind, die trockene Standorte sind. Und das waren früher schon lange immer die Standorte, an denen dann Wohnhäuser gebaut worden sind, die man bewirtschaften konnte. Jetzt so ein bisschen in der kürzeren Geschichte. Unsere Stiftung hat das Gelände, die Stiftung Kunst und Natur hat das Gelände 2012 erworben von der Stadt München. Die hatte diese zwei Wirtschaftshöfe auf den zwei Hügeln, eben Karpfsee und dem namensgebenden Nantes Buch, als Milchviehbetrieb bewirtschaftet. Davor hatte es zum Gelände der Familie Bosch gehört, also des Industriellen Bosch, auf einem viel größeren Gebiet. Und das war eben
Wie groß Gebiet. Ist das Gebiet jetzt?
320 Hektar.
320
das ist eigentlich für Südbayern Hektar. Relativ groß, tatsächlich für einen Bauernhof, sage ich jetzt mal. Genau. Und ist eben so ein klassisch kann ich gar nicht sagen, aber ein Grünlandstandort, also da sind Wiesen. Und ein großer Teil, eben die Hälfte der Fläche, sind auf Moorflächen oder das, was auf Moorböden, beziehungsweise das, dem, was noch übrig ist, nachdem es halt lange auch entwässert wurde zur Bewirtschaftung. Bei der Stiftung haben wir uns eben zwei Dinge zum Ziel gesetzt. Das ist einmal eine Kunst- und kulturelle Einrichtung, die aber über künstlerische Formate den Zugang zu Natur und Naturerlebnissen schaffen will. Es will ein Ort der Begegnung sein. Und gleichzeitig haben wir eben diese 320 Hektar Gelände, die landwirtschaftlich bewirtschaftet werden von meinen Kollegen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Das sind Tiere. Wir versuchen eben auch...
Welche Tiere habt ihr?
Also zum einen mal die Wasserbüffel.
Die klingen, als könnten sie auch genau, mit wiedervernässten Mooren klarkommen.
Die können da super, die kommen da super klar. Das sind, die sind zum einen ganz chillige Gesellen, würde ich mal sagen. Also sehr ganz, ganz massige Tiere, eigentlich, vor denen man schon Respekt hat, was auch gut ist, aber jetzt nicht so total wild, sondern ganz ruhige Tiere, die eben auf diesen feuchten Standorten sehr gut zurechtkommen.
Aber was machen die eigentlich? Geben die Milch?
Ich glaube, man könnte die auch als Milchviehhaltung, also in Italien ist das ja so Mozzarella-Herstellung, also wir nicht, wir haben es zur Fleischgewinnung, aber jetzt auch nicht als Verkauf, aber bei uns sind die eher die Landschaftspfleger, wirklich um diese Flächen auch offen zu halten, weil wenn man keine Tiere drauf hat oder nicht mäht, dann fängt das an zu verbuschen und zuzuwachsen. Und so Offenlandstandorte sind oft Standorte mit höherem Artenreichtum. Also dass du bestimmte Pflanzenarten, Krautarten und sonstige fördern kannst damit, dass du es offen hältst. Und dafür sind ja gut, die grasen das ab, schlagen halt mit ihren Hufen auch mal so kleinere Löcher in den Boden. Und dann können da auch Pioniere sich etablieren zum Beispiel. Und was die halt auch ganz
Pioniere,
gerne... Ja, also Pionierpflanzen sozusagen. Podcast. Pionierpflanzen, genau. Und mögen halt auch diesen nassen Standort im Sommer, haben wir den so Tümpel gegraben, da schaut dann nur noch die Nasenspitze raus. Genau, und die schlagen sich auch selber so coolen, wo es feucht ist. Also die kommen einfach mit diesen nassen Bedingungen zurecht und sind auch das ganze Jahr draußen, haben da so einen Unterstand. Dann haben wir Heckrinder, das ist so eine phänotypische Nachzüchtung des Urs, also einer schon ausgestorbenen Rinder. Rasse, genau. Dann haben wir noch Steinschafe, wir haben Murnau-Werdenfelser Rinder, das ist auch eine Rinderart, die jetzt nicht mehr so häufig ist, wobei es im bayerischen Oberland
die also braunen
so
Kühe.
Ja, so braun-rötlich sind die, auch ganz schöne Tiere, die auch ganz, die sind bei uns auch draußen die meiste Zeit und kommen auch ganz gut mit den Bedingungen zurecht. Also auch da sind keine Hochleistungstiere, sondern für die Fleischhaltung ist das eher gedacht. Sind bei uns, was haben wir noch? Ich glaube, zwei Arbeitspferde haben wir noch. Mhm. Genau. Und diverses Kleintier. Exmoor-Ponys haben wir auch noch, die hätte ich hier vergessen. Mhm. Die sind auch auf der roten Liste, glaube ich, tatsächlich noch. Eben auch so eine Art, die einfach mit ein bisschen schwierigeren Bedingungen zurechtkommt, das ganze Jahr mehr oder weniger draußen sein kann, außer es wird wirklich heftig. Genau. Und das sind eigentlich alles, das läuft alles bei uns unter dem Thema Landschaftspflege und jetzt weniger unter der Fleischnutzung. Also wenn ein Tier geschlachtet wird, dann landet das bei uns in der Küche. Es geht aber nicht in den Verkauf, weil so viele Tiere haben wir dann auch nicht.
Ja, und das ist der landwirtschaftliche Part und dann habt ihr den Kulturpart.
Ja, genau.
Oder, und Bildung wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, es gab dann schon so mehrere Meander, aber es ist eigentlich der kulturelle Teil eher. Wir machen jetzt keine klassische Umweltbildung bei uns. Wir bauen das tatsächlich im nächsten Jahr so Schritt für Schritt wieder auf. Da wird es ein paar Änderungen im Programm auch geben. Aber aktuell ist es einfach ein kulturelles Programm, das ganz vielfältig ist, wie ich finde. Von so kleinen Formaten, Lesungen. Jetzt neulich hat man zum Tag des Bodens am 5. Dezember eine Lesung zum Thema Kalk und eine Weinverkostung, also weil das der Boden des Jahres ist die Kalkrinzina nächstes Jahr. Das war so in diesem Zusammenhang.
Bitte von meinen, was?
Das ist ein Boden, genau, der auf Kalk entsteht, genau. Und
Boden des Jahres.
Meine kuratierenden Kollegen sind da immer sehr, haben da immer ganz pfiffige Ideen für solche, um sowas dann einzubinden. Also das ist halt die Idee, wir machen nicht zum Tag des Bodens so eine klassische wissenschaftliche Veranstaltung dann, sondern das soll halt irgendwas sein, was man auch genießen kann oder sich mal aus einer ganz anderen Richtung dem Thema nähert. Und das war in dem Fall, so ging es in einem ganz breiten Spektrum.
Ja, und eben hier Thema. Maxi Pongratz mit Kofelschwarz.
Genau, die waren da, ja, das sind dann schon die größeren Events bis hin zu Frühlings- und Herbstfest, wo man da wirklich viele Leute, wie so ein Tag der offenen Tür, kann man sich das vorstellen mit unterschiedlichen Angeboten.
Ja. Und ich habe ja die Bilder alle angeschaut, es gibt eine wunderbare Scheune mit einem Blick in die Berge, der sagenhaft aussieht und deshalb heißt diese Bar auch Bar mit Blick. Mhm. Ist aber, genau, ist jetzt nicht dauerhaft geöffnet, aber zu diesen ganzen Veranstaltungen findet dort immer auch eine Verkostung statt.
Ja, das ist eben unterschiedlich. Manchmal gibt es tatsächlich richtig Essen oder die Bar ist geöffnet und im Sommer gibt es eine Reihe, die heißt Bar mit Blick. Das ist Mittwochabends immer bei gutem Wetter und jetzt ab diesem Winter soll es auch eine Winteredition geben. Die ist dann nicht an der eigentlichen Bar, aber vom Haus aus selber hat man auch einen schönen Blick in die Berge, weil wir so große Fenster haben. Also da wird es eine Winteredition geben, der Bar mit Blick.
Ja, super. Also Tölzer Land hast du ja schon gesagt. Man muss im Grunde, man kann über beide Autobahnen kommen. Das steht auf deinem Flyer irgendwie. Ich glaube, ganz praktisch ist am nächsten von der Autobahn, ist, wenn man die Garmischer runterfährt und dann bei Seeshaupt runterfährt.
Ja, das ist eine der Möglichkeiten, also das ist so mein Arbeitsweg tatsächlich. Also genau, zum Ort haben wir noch gar nichts gesagt. Das liegt in der Nähe von Bad Heilbrunn, gehört zur Gemeinde Bad Heilbrunn. Und ist 40 Kilometer südlich von München, schon so ein bisschen ab vom Schuss, möchte ich mal sagen. Also öffentlich kommt man jetzt nicht so wahnsinnig gut an oder man ist sehr gut im Organisieren oder ein bisschen leidensfähig auch oder wie auch immer. Oder man nimmt einen Radl mit in Zug und fährt dann von Penzberg rüber. Das sind dann noch 8 Kilometer. Von Wolfratshausen sind es 20 Kilometer. Diesen eigentlich einen sehr schönen Radweg gibt es da. Und dann von Bad Tölz gibt es noch die Möglichkeit zu radeln. Aber es gibt auch einen Bus, der hält aber nicht direkt bei uns. Das Gute ist, für Veranstaltungen wird immer ein Shuttle angeboten. Das ist schon ganz praktisch.
Ja. Wollte ich sagen, auf der Website findet ihr immer den Shuttle. Und man kann aber jederzeit tatsächlich das Gelände betreten. Ich habe lange Zeit gedacht, das ist halt eben so ein Versuchslabor. Ihr sagt ja auch Reallabor für das ganze Thema. Man stört nicht, wenn man da als Spaziergänger mit seinen Kids über die Weiden läuft.
Ja, also man stört nicht und das ist ein offenes Gelände. Also wir haben auch einen Wegeführer, der hängt bei uns an den beiden Gütern noch aus, so ein kleines Heftchen, das man sich dann mitnehmen kann. Man stört nicht, sondern es ist jeder willkommen. Man sollte nur nicht über die Weiden laufen, sondern auf den Wegen bleiben. weil wir halt tatsächlich auch Tiere haben. Also wir versuchen auch mit diesen Renaturierungsmaßnahmen zum Beispiel zu erreichen, dass Bodenbrüter, also Vögel wieder sich dort ansiedeln und da einen möglichst ungestörten Lebensraum finden. Und wenn dann jemand drüber läuft, wäre jetzt kontraproduktiv.
Und Hunde?
Ja, ist nächste Punkt. Also schon auch mit Hunden geht das, aber bitte auch auf den Wegen bleiben und angeleint lassen, weil es gibt halt jahreszeitlich unterschiedliche Tiere, die dann Ruhe brauchen. Und die Weiden selber sind ja eigentlich auch Ort der Nahrungsmittelproduktion. Und ich glaube, was viele auch gar nicht mehr wissen, was, glaube ich, zu meiner Kindheit noch ein bisschen bekannter war, ist, dass man eigentlich auch gar nicht auf die Wiesen gehen darf über den Sommer in der Vegetationszeit. Also einfach, weil dort Lebensmittel angebaut werden, die dann in dem Fall die Kühe fressen sollen oder die halt gebraucht werden für einen Stall, aber man soll da halt einfach nicht durchlatschen. So im Winter, in der Winterruhe ist es mal okay, aber einfach achtsam das Gelände genießen und das kann man, finde ich, auch gut von den Wegen aus. Da gibt es schon viele Punkte, wo man auch einen guten Blick dann hat. Ein Fernglas einpacken, also dann jederzeit gerne kommen, aber
du
einfach
sprichst
ein bisschen
auch,
nachdenken.
Du sprichst
was man tut.
Ein Wort an, das eigentlich ganz gut auch passt zu dem ganzen Thema, mit dem du dich beschäftigst. Achtsamkeit ist vielleicht auch was in unserer schnelllebigen Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Und wir haben auch gerade über Musik geredet. Nach dem letzten Podcast bist du nämlich zu Konzert Hotel Rimini gegangen, was ich dich sehr beneidet habe. Und gesagt, du genießt aber auch gerne, wie hast du so schön gesagt, ich mag Ruhe ganz gern. So, ja. Und das ist ja vielleicht auch was auch zu der Betrachtung von Natur gehört, wo man auch ein bisschen Geduld braucht, aber auch Achtsamkeit. Wenn du jetzt nochmal beschreibst, wie du zu der Faszination kamst, dich mit Böden zu beschäftigen, hast du schon immer als Kind gerne im Matsch gebuddelt oder kam das erst später, als du verstanden hast, was da eigentlich alles los ist in so einem Boden? Und dass es einen Tag des Bodens gibt.
Ja, ich habe vermutlich gerne als Kind im Matsch gewühlt, aber so eine richtige Erinnerung daran habe ich jetzt nicht mehr. So die Faszination für den Boden hat sich jetzt tatsächlich immer stärker nochmal mit meiner aktuellen Stelle aufgetan und auch über den Weg halt, den ich so bis dahin in der Forschung an verschiedenen Institutionen gegangen bin, wo ich so aus wissenschaftlicher Perspektive einfach gemerkt habe, was für ein faszinierendes Medium das ist. Und jetzt mit der Bodeninitiative, die Stiftung seit gut 2 Jahren oder jetzt fast 3 Jahren aufbaut, bekommt man so viele Dinge neu mit, lernt so viele Menschen kennen, die sich mit dem Boden beschäftigen, und ich lerne da auch so viel dazu, dass es für mich immer mehr wird, was mich daran interessiert und was mich fasziniert. Also ich habe irre viel auch gelernt jetzt in diesen zweieinhalb Jahren, seit ich bei der Stiftung arbeite.
Was fasziniert dich am Boden?
Eigentlich fasziniert mich daran, dass wir so viel noch gar nicht drüber wissen. Also da steckt noch, schlummert noch so viel drin.
Also so dieses Thema wie Mond und Tiefsee. Also
ja, zum Beispiel,
vielleicht mehr über den Mond wissen als über die Tiefsee.
Ja, so in der Richtung. Also es gibt viele, mit diesen DNA-Sequenzierungsmethoden können wir jetzt auch besser verstehen, welche Bakterien und sonstigen Dinge im Boden sich befinden, die wir jetzt mit bloßem Auge nicht sehen können. Und vieles davon ist aber auch noch nicht bekannt, oder die Funktion von bestimmten Gruppen ist noch überhaupt nicht bekannt. Das heißt, da schlummert, glaube ich, auch ganz viel Positives für uns. Ich denke jetzt an Medikamentenherstellung zum Beispiel. Und ich glaube, da werden wir noch viele Überraschungen entdecken.
Ach, was könnte das bedeuten für die Medikamentenherstellung?
Naja, wenn wir zum Beispiel über Antibiotikaresistenzen reden, also das ist ja ein Riesenproblem in der Medizin. Da gibt es ja schon die Hoffnung, so wie in den Regenwäldern zum Beispiel auch, dann sagen, da ist auch noch viel unentdeckt, aber dass wir im Boden auch auf Wirkstoffe stoßen, die dann in der Medizin helfen können, oder können ja auch Tumorbehandlung sein oder so. Also ich rede da so ein bisschen ins Blaue rein, aber ich glaube, da steckt einfach
von Mikroorganismen
einfach. Genau, ja. Und dass das so ans Tageslicht jetzt eigentlich kommt, durch die vielfältigen Methoden, die es jetzt gibt, oder gibt auch gerade ein ganz tolles Buch, das nennt sich Drecksarbeit. Da haben zwei Biologen, Fotografen, da sind ganz tolle Bilder gefasst, was im Boden eigentlich ist. Also gerade die Dinge, die wir nicht sehen. Das wäre auch eine ganz wichtige Empfehlung, die ich nachher
aufschreiben
kann. Ja, kann ich nachher noch anbringen dann. Also es ist einfach total faszinierend, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen Fantasie brauchen, um uns das vorzustellen. Und das andere ist, es ist halt so eine unterschätzte Ressource. Also wenn wir über die Bedeutung des Wassers sprechen, das ist, glaube ich, eben irgendwie klar, weil jeder hat mal Durst. Wenn wir über die Bedeutung des Bodens sprechen, ist es, vermute ich, vielen erstmal nicht klar. Und gleichzeitig ist der Boden wie so eine Schaltzentrale für ganz viele Funktionen, die für uns wichtig sind und Dienstleistungen, nenne ich es jetzt mal. Also von der Wasserfiltrierung und Reinhaltung über eben Nahrungsmittelproduktion, Biodiversität, Klimaschutz, Schutz vor Hochwasser. Und das sind jetzt nur so ein paar Dinge.
Und der Boden ist ja insgesamt, wir haben immer jetzt über Moore geredet, aber ich glaube, der Mutterboden insgesamt ist ja global auch nicht gerade in einem guten Zustand.
Nee, leider nicht. Also in der EU gelten zum Beispiel gut 60% der Böden als in irgendeiner Form degradiert. Also das kann Erosion sein oder eine andere Form von Problemen, die der Boden halt hat, und dann eben diese Fülle der Leistungen, die er von uns erbringen kann, nicht mehr kann. Und weltweit ist es halt ähnlich. Und
da denkt man aber immer hier, ich habe im Garten ja gelernt, irgendwie, wenn ich so einen Komposthaufen habe, dann entsteht ja Boden. Mhm. Dann denke ich ja, und da entsteht Erde, man kann Erde auch ganz schnell wieder aufbauen. Aber hast du nicht irgendwie erzählt, das dauert lange?
Ja, das dauert sehr lange. Das wäre so der dritte Punkt sozusagen an dieser Faszination, dass der Boden gilt als nicht erneuerbare Ressource, weil bis sich der mal aufgebaut hat, also musst du dir vorstellen, gerade das Gelände in Nantesbuch oder eigentlich auch München war ja mal von Gletschern bedeckt zu einer Zeit. Das heißt, da war ja eigentlich kein Boden. Und das, was wir heute unter unseren Füßen haben, diese 1-2 Meter, bis es dann noch wieder ans Gestein geht, hat sich seit der letzten Eiszeit mehr oder weniger erst gebildet. Und da kann man sich mal die Dimensionen kann man, glaube ich, erahnen. Das dauert, kann tausende von Jahren dauern, bis sich mal so ein Meter Boden gebildet hat, aus einem Gestein heraus, halt durch chemische Prozesse, biologische, physikalische Prozesse.
Also Boden gilt tatsächlich als nicht erneuerbar.
Und das heißt halt auch, wenn ich Boden zerstöre, also sei es, dass halt ein Baugebiet irgendwie irgendwo hin muss, weil wir wollen auch alle wohnen, also da wären wir beim Thema Nutzungs- und Zielkonflikte, aber oder sei es, dass der nicht sachgemäß bewirtschaftet wird in irgendeiner Art und Weise, dann kann man das halt nicht so schnell wieder reparieren. Das ist so die Herausforderung, die wir im Umgang mit dem Boden halt auch haben.
Dann verstehe ich deine Faszination langsam immer besser. Und dann kam wahrscheinlich auch eben diese Idee, diese Bodeninitiative zu gründen, kam auch aus so einer Mission heraus, dass du das Gefühl hattest, es kümmern sich zu wenige Menschen darum, und du bist auch so ein bisschen so eine Botschafterin für das ganze Thema geworden oder wirst es vielleicht auch gerade. In welchem In welcher Phase befindest du dich jetzt mit dieser Bodeninitiative?
Okay. Also die Initiative wurde von der Stiftung gegründet und ich bin ein bisschen spät nach Gründung sozusagen dazugekommen. Und gemeinsam mit meinem Team und auch vielen Mitstreitern in unserem Netzwerk, also wir bringen in dieser Initiative ganz unterschiedliche Akteure zusammen, also von Bodenkundlern bis hin zu Künstlern, die sich mit dem Thema Boden beschäftigen und ihre Perspektiven dazu einbringen. Und wir sprechen darüber, was sind denn gerade eben die Herausforderungen, also wie ich es gerade genannt habe, was sind die Herausforderungen in der Landwirtschaft für die Landwirte selber, aber auch für eine nachhaltige Nutzung. Was sind die Perspektiven, wenn es ums Thema Bauen geht? Und wo sind die Lösungen dafür? Also was kann man tun, um zukunftsorientierter den Boden zu bewirtschaften? Darüber sprechen wir mit diesem Netzwerk im Netzwerk und versuchen dann auch in so kleineren Arbeitsgruppen mal Lösungsideen zu entwickeln. Und die Idee mit dieser Bodeninitiative und dem Netzwerk ist eben, dass wir sozusagen den Nährboden bereiten dafür und die Akteure im Netzwerk dann auch zusammenkommen und Synergien bilden, um einfach die Kräfte zu bündeln und dem Boden auch eine Stimme zu geben. Es gibt viele tolle Initiativen und wir versuchen, Teil dieser schon entstehenden Bewegung zu sein und dann eben aber auch Menschen zusammenzubringen, die sie sonst vielleicht nicht getroffen hätten. Und das passiert tatsächlich bei uns. Und ja, wir sind immer noch im Aufbau, würde ich mal sagen, aber wir haben jetzt auch schon schöne erste Schritte auf den Weg gebracht, würde ich mal sagen, aber eben nicht allein und nicht nur als Stiftung, sondern eben mit diesem Netzwerk auch von Menschen, die da auch so eine intrinsische Motivation haben und auch so brennend für das Thema und sagen, hey, nur reden hilft nicht, wir wollen jetzt was tun. Da sind wir gerade.
Ein wichtiger Hebel ist ja tatsächlich das, was du vorhin angesprochen hast, nochmal zu vertiefen. Wie können wir die Wiedervernässung fördern und den Landwirten dann auch irgendwie eine Alternative bieten, weil es wäre ja jetzt auch schade, einfach alles dann zu Naturschutzgebieten zu machen und man kann irgendwie muss alles subventionieren. Es ist ja nicht so, dass man wiedervernässte Moore nicht nutzen kann. Du hast es schon angesprochen, die Paludikultur ist hier ein wichtiger Begriff, der immer wieder auftaucht. Wer Munich Next Level fleißig und leidenschaftlich hört, der kennt auch die Folge mit Melanie Hammer, die mit der BHB versucht, Wohngebäude zu bauen, die auch Paludikulturbaustoffe verwenden, um so nachhaltig wie möglich zu bauen. Und da ist sie ja auf Probleme gestoßen, die du vielleicht auch nochmal jetzt ein bisschen erklären kannst. Dieses berühmte Henne-Ei-Problem bei der Paludikultur, denn die Baustoffe an sich sind ja durchaus gut geeignet. Warum werden die bisher für Dämmung und Bauen so wenig verwendet?
Aus genau diesem Grund, irgendjemand muss da einen Anfang machen. Und das ist das, was ich auch in Gesprächen zu diesem Thema, wie kann man Paludikultur nutzen? Also nochmal so im Kontext, das ist eben Wirtschaften auf nassen Flächen, bei denen man die Biomasse schon ernten kann, aber halt nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr. Das erfordert auch ein gewisses Management oder eine Umstellung der Maschinen.
Und das sind Gräser,
das können sowas Kolben. Wie so Schilfgräser. Also da gibt es unterschiedliche Typen, die man so anbauen könnte. Und die kann man nutzen, zum Beispiel in der Bauindustrie, wie du sagtest. Und eigentlich als sehr, sehr nachhaltige oder CO2-negative Materialien tatsächlich. Das Problem ist einfach, es fehlt bislang so der Markt, also dieses berühmte Skalierung vom Prototypen bis hin zu einem wirklichen Markt, in dem das auch angenommen wird, fehlt und dann aber auch der Anreiz für Landwirte umzusteigen, sagen, ja, das gibt ja einen Markt und dann steige ich natürlich um, weil ich weiß, ich kriege meine Rohstoffe dann auch weg. Und das ist das Henne-Ei-Problem momentan. Es wird eben versucht, mit Förderprogrammen das gerade in Gang zu bringen und es gibt schon Beispiele, wo es passiert, aber ich glaube, der Markt wäre da in der Bauindustrie, weil wir einfach auch weg müssen von diesen CO2-intensiven Baumaterialien. Es sind, glaube ich, ohne dass ich jetzt Bauingenieurin bin, sind das, glaube ich, schon gute Materialien, die auch für ein gutes Raumklima sorgen könnten. Also da fehlt einerseits die Abnehmerseite und andererseits die Anreize, dass man das umsetzt.
Wobei
das
man weiß, so dieses die Abnehmer würden ja gerne abnehmen, aber ich glaube, den Herstellern fehlt das Thema Zertifizierung. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch schon beschäftigt habt?
Also ich selber tatsächlich nicht, aber also ganz ehrlich, daran kannst du ja nur nicht, also.
Ja, das sind, glaube ich, so
Details, das sind ja lösbare Dinge,
ja. Die man auch in dem Podcast mit ja. Melanie hört, dass einfach die Förderung der Pionierleistung, der Forschung, da gibt es Förderung, aber um die Dinge dann marktreif zu bekommen, fehlt oft die Förderung für die Zulassung und die DIN-Normen, die dann erfüllt werden.
Ja, genau. Ich meine, das ist für mich ist das ein lösbares Problem. Also ich meine, in Deutschland, wenn man da keine DIN-Norm herbekommt, das wäre ja furchtbar. Nee, was ich sagen wollte, es gibt schon auch Pioniere, nenne ich es jetzt mal, die sich auf den Weg gemacht haben mit zu Paludikulturprojekten, zum Beispiel als Verpackungsmaterial auch. Das muss jetzt nicht nur Bau sein, zum Beispiel in der Otto-Gruppe, sagen Sie, dieser Versandhandel, die verwenden es teilweise. Gibt es auch eine tolle Stiftung in Norddeutschland, eben die Umweltstiftung Michael Otto, die sich viel mit diesem Thema beschäftigt, die eben auch versucht, über größere Förderprojekte solche Dinge ins Laufen zu bringen. Aber es muss halt danach so ein Projekt dann auch weitergehen.
Ja. Michael Otto ist ein gutes Stichwort, weil wir haben das Thema BMW noch gar nicht aufgelöst. Genau, also auch beim Otto-Versand war ich auch völlig verblüfft, als ich mich mal tiefer mit Michael Otto und seinem Engagement für den Umweltschutz beschäftigt habe. Ähnlich ist es vielleicht, geht es vielleicht vielen, wenn sie hören, wer eigentlich die Initiatorin von Nantes Buch ist. Da haben wir nämlich mit Frau Susanne Klatten, der Gründerin der Stiftung, die Nantes Buch betreibt, und deiner Chefin, auch eine Person, die mit viel Leidenschaft das Thema Umweltschutz betreibt. Und wie kam es denn dazu?
Ja, also ich kann das natürlich auch immer nur so weiter erzählen. Ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang dabei, aber ursprünglich hatte Frau Klatten, glaube ich, einen Ort gesucht für ihre Kunstsammlung. Und die Stiftung ist dann aus der Altana Kunstsammlung quasi erwachsen. Also ich glaube, es war eigentlich ein kleineres Projekt geplant. Und dann hat sich Frau Klatten aber dieser Idee und dem Ort sehr angenommen und wollte wirklich einen Ort schaffen, der zum einen dieses Thema Renaturierung, nenne ich es jetzt mal, mit dem landwirtschaftlichen Betrieb aufgreift und dann aber auch einen Ort für Kultur und für Begegnung und für Miteinander sein soll. Das kommt hoffentlich auch bei den Veranstaltungen zum Ausdruck, dass sie eben sehr breit durch dieses sehr breite Angebot hoffentlich auch viele Menschen angesprochen werden. Ja, dass es einfach ein Ort ist, an dem man einfach sein kann, ohne dass jemand was von einem will. Da steht sie mit viel Herzblut dahinter, dass das eben ein Ort der Begegnung ist. Also dass es, obwohl er ein bisschen abgeschieden ist, eben kein abgeschlossener Raum ist sozusagen, sondern ein Ort für unsere Gäste auch ist, die zu uns kommen.
Ja, weil das ist ja dann schon lustig, dass eigentlich die reichste Frau Deutschlands ausgerechnet so einen Ort hat, wo es um sowas ganz Bodenständiges geht. Und auch oft wird sowas ja dann mit viel Zauber und Marketing und Greenwashing betrieben. Bei euch wirkt das tatsächlich echt und auch zurückhaltend in der Kommunikation. Man hat das Gefühl, es geht um die Sache und vor allem hat man das Gefühl, wenn man mit euch spricht, ich hatte eben auch mit den Vorgängern, die eben schon immer vorgeschwärmt haben, in der Pressearbeit zu tun. Es war damals Anke Michaelis, die vom Gärtnerplatztheater zu Nantes Buch gewandert ist. Und alle hatten von diesem Zauber des Ortes gesprochen. Den hattest du mir auch vielleicht mal geschildert. Vielleicht kannst du noch mal auch sagen, was passiert da an dem Ort, was vielleicht auch Frau Klatten passiert ist, die eigentlich nur ein Bild, eine Kunstsammlung unterbringen wollte. Und dann entsteht da etwas, was ist an dem Ort los?
Es ist ein sehr berührender Ort, in dem Sinn, dass man natürlich sich in einer wahnsinnig schönen Landumgebung befindet. Man hat den Blick in die Berge, man ist aber doch etwas abseits so dieses, ich nenne es mal Mainstream Bayern, also es schuhplattelt jetzt nicht so sehr. Dann ist es ein Ort, wo man einfach sein kann, wo man schon allein durch das Draußensein, die Beobachtung, glaube ich, sehr zur Ruhe kommen kann. Und jetzt natürlich in dieser Kombination mit den Veranstaltungen, also da ist dann natürlich keine Ruhe, aber so diese Verbindung zwischen diesem stark wirkenden Ort und dem kulturellen Angebot, das ich dort vorfinde, so eine ganz tolle Mischung finde, weil ich muss ja gar, die Veranstaltungen sind bei uns meistens rund ums Lange Haus, das ist so eben einer der umgebauten Bauernhöfe. Aber wenn ich da 200 Meter weggehe davon, dann kriege ich davon schon gar nichts mehr mit. Also das heißt, ich kann dann auch wählen. Also ich kann mich da inspirieren lassen, kann mich mitnehmen lassen von der Veranstaltung und kann aber gleichzeitig den Ort als solchen auf mich wirken lassen. Das ist so die Stärke und das, was ich auch weiterhin spüre, wenn ich dort bin.
Mhm. Ja, und genau, also wie auch immer man das esoterisch sieht, es beschreiben auch immer alle irgendwie eine ganz besondere Energie, die an diesem Ort ausgestrahlt wird. Und vielleicht auch da jetzt nochmal die Zukunft des Ortes. Was wollt ihr dort noch schaffen? Wie soll sich der Ort noch verändern?
Mhm. Ja, da gibt es wieder mehrere Fahrspuren sozusagen, die aber ineinander greifen sollen. Zum einen, wie gesagt, unser Gelände, diese 320 Hektar, wollen wir Schritt für Schritt auch immer schauen, wo können wir denn jetzt noch eine sinnvolle Maßnahme setzen? Also zum Beispiel Thema Wiedervernässung. Da gab es ein paar Projekte in der Vergangenheit, seit es die Stiftung auch gibt. Wir haben aber auch Stellen identifiziert, wo es auch Sinn machen würde, unserer Meinung nach, auch Drainagen zu schließen und auch dort wieder dafür zu sorgen, dass das wieder vernässt wird. Das Thema Wald ist immer so eine Sache, da muss man auch gucken, wie stark greift man in den Wald rein, ohne dass es zu viel ist, aber es darf auch nicht zu wenig sein, damit wir zum Beispiel auch weg von so einer starken Fichtendominanz kommen, die jetzt für angesichts des Klimawandels jetzt nicht so die besten Bäume
und zum Beispiel sind.
Ja, für die Artenvielfalt, dass wir da auch mehr für mehr Vielfalt sorgen.
Und bei der Wiedervernässung hast du auch schon angesprochen, das ist ja nämlich auch gar nicht so einfach. Man kann nicht einfach nur die Rohre rausreißen. Mhm. Was für Probleme entstehen da?
Genau, also wir sind jetzt keine Insel, und wir können tun und machen, was wir wollen. Also das Thema bei der Wiedervernässung ist ja, das Wasser sucht sich dann ja auch seinen Weg. Also das heißt, wir haben ja auch Nachbarn, die ihre Flächen vielleicht noch bewirtschaften möchten. Das heißt, da muss man schon auch immer wirklich genau schauen, wen würde das beeinflussen? Jetzt haben wir ein paar Stellen, wo wir gemerkt haben, das würde, glaube ich, die Nachbarn nicht beeinflussen oder man muss halt mit denen dann sprechen. Das ist mal so diese interne Sicht der Dinge. Und dann gibt es natürlich auch Genehmigungen, die man einholen muss beim Wasserwirtschaftsamt zum Beispiel. Das kann dann von relativ schnell bis sehr komplex werden, so wie ich das mitbekommen habe. Und hängt dann halt davon ab, in welcher Art und Weise des Gewässer, das ich anstauen will, auch beurteilt wird, zum Beispiel. Das sind jetzt so eine der Dinge, aber dass man einfach nicht abgesondert von dem, was um mich herum ist, agieren kann, sondern halt wirklich aufpassen muss, geht das oder geht das jetzt nicht.
Bis hin zum, glaube ich, auch zum Thema Archäologie und Denkmal, oder Archäologie, glaube ich. Gell? Wenn man die Dinge ausgräbt, die man da so im Boden findet, ist das auch was wahrscheinlich, wo man nicht einfach machen kann, was man will. Habt ihr schon Moorleichen gefunden?
Nee, haben wir noch nicht. Ich überlege gerade. Also ich mal noch nicht. Nee, also ich meine, man lacht jetzt vielleicht drüber, aber sowas kann ja vorkommen. Also ja. Moore waren ja auch Orte teilweise der Bestattung früher. Und die sind einfach aus dem schon genannten Grund, dass kein Sauerstoff
reinkommt.
Die bleiben, ja, genau, sind sehr gut erhalten. Mhm. Also jetzt mit Problem des Denkmalschutzes hatten wir jetzt in dem Fall noch nichts zu tun. Also was wir jetzt halt gesehen haben, ist, dass zum Beispiel die Stadt München ist immer noch Nachbar. Die haben ein Areal, das direkt an uns angrenzt, versuchen sie wieder zu vernässen und dort auch das Hochmoor, das sich auf ihrer Fläche findet, wieder in einen besseren Zustand zu bringen. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen uns dranhängen und schauen, dass wir diese Maßnahme so auf unser Gelände erweitern wollen. Also das ist für uns eigentlich eine sehr logische Maßnahme, die wir jetzt angehen wollen. Andere Dinge gehen jetzt so ein bisschen weg von reinen, ich nenne es mal Naturschutz und Renaturierungsmaßnahmen, sondern wirklich auch Erhöhung der Biodiversität auf der einen Seite, und Erhalt von Arten, aber auch der Nutzung der Landschaft. Also wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja nicht irgendwie im abgeschotteten Raum, sondern wir versuchen auch als Reallabor mal Dinge auszuprobieren und dann zu zeigen, okay, hat jetzt bei uns funktioniert oder auch nicht funktioniert und vermitteln das auch gerne weiter. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren, also die Kollegen sozusagen aus dem Team, viele Obstbäume gepflanzt mit alten Sorten. Also Äpfeln, die du jetzt im Supermarkt so nicht kriegst, sondern die wirklich teilweise gar keinen Namen haben, sondern die sind vermehrt worden von Hofstellen aus der Region. Gibt es ein Projekt, das nennt sich Apfelbirneberge, von denen haben wir Setzlinge bekommen, beziehungsweise schon größere Bäume. Das sind jetzt 70 Bäume mit ganz unter, also Äpfelbirne, Quitte, Zwetschge, ja, mehr oder weniger. Und das eben das Thema Biodiversität schaffen und dann auch mehr Struktur wieder schaffen durch die Bäume, die ja dann auch wieder für Lebensraum sorgen. Und gleichzeitig aber zu schauen, wie kann ich das denn wirtschaftlich auch nutzen. Also jetzt waren ja Streuobstwiesen, waren ja auch bei uns in der Region früher, sagen wir mal bis in die 50er Jahre, ganz normal im Landschaftsbild. Die wurden halt dann weggemacht, damit man besser mit Maschinen drüber fahren kann, weil das irgendwie keinen Wert mehr hatte. Jetzt erkennt man schon seit vielen Jahren, dass gerade Streuobstwiesen ganz wertvolle Lebensräume sind, oberirdisch wie unterirdisch, eben auch für den Boden. Und da wieder einen Weg zu gehen und zu zeigen, das ist jetzt für die Natur wichtig, für den Naturschutz, für Biodiversität, aber es kann auch wirklich eine sinnvolle Nutzung sein, die mir auch wirtschaftlich was bringt. Das versuchen wir auch. Und da haben wir natürlich bei uns auf der Fläche, versuchen wir so ein paar Spielwiesen aufzumachen und schauen, wie wir das in den nächsten Jahren weiterentwickeln.
Ist das vielleicht auch ein Ansatz, gerade du erzählst eben oft, dass ihr auch diese wirtschaftlichen Aspekte mitdenkt. Mhm. Bei vielen Umweltschützern, die sehen sich ja eher auch als Parallelwelt von Ökonomie. Mhm. Ist das vielleicht auch was, was mit dem Geist der Stiftung und der Stifterin zusammenhängt?
Ich glaube ja, also sie unterstützt ja auch sehr, das Frau Klatten unterstützt ja sehr auch Innovation, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Unternehmertum ganz gut zusammen, mit den Venture Labs und da sind manchmal auch Gruppen da bei uns, die dann so kleine Business Sprints machen oder so und ich finde halt, wenn wir was verändern wollen, müssen wir auch überlegen, wie wir davon leben können, ohne dass wir jetzt die Ressourcen aussaugen, oder das so maximal gewinnorientiert denken. Aber wenn ich zum Beispiel einem Landwirt sage, stell doch deine Bewirtschaftung um oder pflanze mal ein paar Obstbäumchen, dann hört sich das ganz toll an vielleicht. Aber der möchte ja auch davon leben. Und die meisten möchten ja eigentlich auch gerne ohne Subventionen oder Fördergeldern von ihrem Handeln leben. Also dann zeigen zu können, dass es jetzt nicht nur so eine Spinnerei ist, die jetzt in Anführungsstrichen nur der Natur gut tut, sondern wo es wirklich eine Win-Win-Situation gibt, also dass wir für Lebensräume sorgen, aber auch für uns selber sorgen können, finde ich total wichtig, finde ich bei der Stiftung total wichtig. Und dann müssen wir auch in größeren Kontext mal denken, wir reden ja gerade ganz oft auch über unsere Versorgungssicherheit in Deutschland und in Europa, also wo wir hier unsere Lebensmittel bekommen in Zukunft. Und dann finde ich es schon wichtig, dass es so Orte gibt wie bei uns, wo wir halt auch mal ausprobieren können und schauen können, was können wir denn machen, was wächst denn in der Region gut, was lässt sich verarbeiten, was ist auch gesund.
Weil das ist nämlich auch eine Sorge, die man vielleicht haben kann, wenn man hört, wir sollen jetzt die ganzen Böden wieder vernässen, die Landwirte trockengelegt haben und zugleich wollen wir die regionale Lebensmittelproduktion stärken. Wie passt denn das zusammen? Mhm.
Ja, auf den ersten Blick passt vielleicht nicht so zusammen. Jetzt muss man aber auch bedenken, dass jetzt flächenmäßig ist es vielleicht gar nicht so viel, wenn wir über die Wiedervernässung reden. Das ist nur dieses Potenzial in der Einsparung von Treibhausgasen ist es sehr viel. Das heißt, und wir sprechen ja nicht davon, dass wir die komplett aus der Nutzung nehmen. Also was natürlich nicht geschehen darf, ist, dass intakte Hochmoore, die ja wirklich so Perlen sind, der Biodiversität jetzt nicht in der Anzahl der Arten, die sich dort fortfinden, sondern einfach in der in ihrer Einzigartigkeit, weil dort wirklich so Spezialisten wohnen oder halt Arten, die sonst jetzt nicht so vorkommen, wie das Sonnentau zum Beispiel, diese Pflanze, die sich halt von den Insekten ernährt dann. Also solche Flächen in die Nutzung zu nehmen, in die landwirtschaftliche, wäre fatal, das darf auf gar keinen Fall passieren, aber wir reden ja immer davon, dass wir Flächen umwandeln in eine andere Art von Nutzung. Das ist mal der eine Punkt und es ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass man dann diese Paludikulturflächen nicht tatsächlich auch für Grünlandwirtschaft verwenden kann. Also das ist immer die Frage, was ist mein Ausgangszustand und welchen Schritt könnte ich gehen, damit es im Sinne einer Wiedervernässung Sinn macht, damit ich da vielleicht wieder Moorboden aufbauen könnte, was auch nicht so trivial ist. Das hört sich wirklich einfach so an, ich mache einen Wasserhahn auf und dann ist alles wieder gut. Mhm. Aber dieser Prozess ist nicht so leicht wieder umkehrbar. Und dann glaube ich einfach, dass wir ja Standorte haben, wo wir sehr gut Lebensmittel produzieren können. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und dort vernünftig wirtschaften, dann sehe ich diesen Konflikt gar nicht so stark.
Ja, und ich glaube, 7% der landwirtschaftlichen Fläche ist ungefähr die Fläche, die trockengelegt ist und wieder vernässt werden müsste. Ist das auch ein Appell, wo du auch immer wieder sagst, für den Boden sollte auch die Landwirtschaft das Thema Fleisch überdenken oder haltet ihr euch da raus?
Okay, ja, also wir wollen mal generell mit der Bodeninitiative und dann zum Tun nicht mit dem erhobenen Zeigefinger agieren. Das bringt nämlich nichts. Und gerade Thema Fleisch, da gibt es halt auch nicht dieses, das eine ist gut und das andere ist schlecht und dazwischen gibt es nicht. Wenn wir über Fleisch sprechen und zum Beispiel Fleischproduktion jetzt auf extensive Art und Weise, das heißt, die Tiere werden zum Beispiel in Weidehaltung gehalten und werden halt nicht zugefüttert mit Futter, das aus Südamerika transportiert wird, dann muss der Kohlenstoffabdruck in diesem Produkten gar nicht so schlimm sein. Mhm. Ich glaube, worüber wir eher sprechen müssen.
Bei der berühmten Freilandhaltung.
Ja, genau. Mhm. Also das kann sogar wirklich für den Boden was Gutes sein. Mhm. Und es kommt einfach immer darauf an, wie intensiv betreibe ich sowas, wie gut achte ich auf den Boden, was kriegen die zu essen und muss es immer Fleisch sein auf dem Teller? Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage. Also ob wir nicht mal die Fleischmenge, die wir verzehren, überdenken sollten. Und dann ist die wichtige Frage einfach, woher kommt das und wie wurde das Tier gehalten und gefüttert? Es gibt Kollegen von meiner früheren Arbeitsstelle, Karlsruhe Institut für Technologie, die ein Wiederbeweidungsexperiment in den Ammergauer Alpen durchgeführt haben und da sich auch den Boden angeschaut haben. Also das war eine Almfläche, die über 50 Jahre nicht beweidet war. Die haben, bevor dort wieder Kühe hochkamen, den Boden angeschaut und tun das jetzt in regelmäßigen Abständen wieder. Und die haben halt festgestellt, dass diese Beweidung mit den Kühen dafür sorgt, dass mehr Kohlenstoff in den Boden reinkommt, einfach weil die fressen das ab. Und dadurch wird auch das Pflanzenwachstum stimuliert und auch das unterirdische Wachstum stimuliert.
Ja, und die Hufe wahrscheinlich.
Ja, auch genau, die trampeln das so rein. Also Tierhaltung ist jetzt nicht per se immer das Allerschlechteste. Es ist nur die Art und Weise, wo wir halt überlegen müssen, muss es das jetzt immer sein oder ist es wirklich was wie früher, dass wir halt auf diesen klassischen Sonntagsbraten uns freuen, genau.
Ja, sehr schön. Das zeigt eigentlich auch den konstruktiven und pragmatischen Ansatz, mit dem ihr eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive euch mit diesen Themen beschäftigt. Und die Relevanz, glaube ich, ist für jeden klar geworden. Wir haben schon ein paar Bücher und Themen auch angesprochen, die du gerne auch nochmal gleich erzählen wirst. Was wir aber auf jeden Fall nochmal mitnehmen wollen, weil wir jetzt auch schon wieder fast eine Stunde hier uns unterhalten, die ich sehr genossen habe und ich glaube, alle, die zugehört haben, unglaublich viel mitgenommen haben, mein Versprechen hoffentlich gehalten wurde. Die Frage, die ich dann immer stelle, wenn du das Ziel erreichen willst, über das wir jetzt gesprochen haben, welche Superpower würdest du dir wünschen, um schneller dein Ziel zu erreichen? Mhm.
Ja, also beim letzten Mal hatte ich sowas gesagt, ich wünsche jedem, dass er mal so mit einer Schaufel in der Hand ein Stück Garten bewirtschaften kann. Das würde ich mir in München wirklich wünschen, weil es auch ist ein tolles Erlebnis, selber was anzubauen. Und es kann auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis sein. Also das würde ich jedem wünschen, dass er dann auf einmal mit so einem Gießkännchen und Schaufel dasteht und vielleicht ein Hochbeet zumindest hat oder eine Fläche hat, so einen Gemeinschaftsacker, in den er gemeinsam mit anderen buddeln kann und ernten kann.
Sehr gut, da kann ich jetzt noch ein Learning dazu bringen. Ich habe nämlich auf dem IBA-Tag, war es glaube ich, einen Forscher kennengelernt. Nein, vorher ein anderer Tag, egal. Der hat mir erzählt, er macht Neurourbanistik und beschäftigt sich damit, wie das Gehirn des Menschen mit Veränderungen in der Transformation der Städte umgeht. Und da wird plötzlich dieser Claim des urbanen Gehirns Gärtnerns als Hebel erkannt, um dem Autobesitzer den Abschied von seinem Freiheitstool Auto zu erleichtern, indem er die Freiheit eines frei bewirtschafteten eigenen Gartens in der Stadt hat. Was ein bisschen dazu passt, wie du sagst, man erfährt eigene Selbstwirksamkeit, wie man sie erlebt, wenn ich aufs Gaspedal drücke, auch wenn ich Pflanzen anbaue. Ja. Passt ganz gut dazu vielleicht. Gut, also diese Superpower, dass wir jeder in München sein kleines Stück Garten hat, braucht auf jeden Fall viel Kraft, aber wir können darauf hoffen, dass man in den öffentlichen Flächen anders mit dem Boden umgeht und es vielleicht auch öffnet den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und welche Bücher können denn helfen, wenn man jetzt neugierig geworden ist, noch tiefer in das Thema einzusteigen?
Gibt es ganz viele Bücher. Ich hatte ja dieses Buch Drecksarbeit erwähnt von Nicole Ottawa und Oliver Mecker. Das sind Biologen, die Fotos gemacht haben dazu. Das ist super faszinierend.
Sind das so mikroskopisch?
Das sind Mikroskopbilder. Also die gehen von, was wir selber noch sehen, also sowas wie ein Regenwurm oder so eine Assel, über diese berühmten Bärtierchen, von denen ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt, diese, ja, also die auch im Weltraum überleben können und mehrere Jahre Trockenheit überleben können. Die sie halt dann aber in groß, die du auf einmal siehst, normal siehst die mit bloßem Auge jetzt nicht so oder im Mikroskop postern. Und das sind ganz tolle, ich glaube, Rasterelektronenmikroskopaufnahmen, die dann halt noch auch eingefärbt sind, bis hin zu Pilzsporen und Bakterien und ja, allem, was so im Boden ist, von denen wir wirklich keine Ahnung haben. Das ist total faszinierend, weil sich da wie so ein Bilderbuch so Welten auftun, und man sich auch so seine eigenen Geschichten dazu spinnen kann eigentlich. Wie es der Boden ja auch kann, haben wir gesagt, diese lange Entstehungszeit der Böden könnte lange Geschichten erzählen. Der hat schon viel gesehen. Ein anderes Buch zielt genau in diese Richtung von Marcia Björneroth, die ist Geologin und hat das Buch Zeitbewusstheit geschrieben. Da hat mich meine Kollegin Annette Kienitz draufgebracht auf das Buch, weil die eine Veranstaltung dazu um dieses Buch sozusagen gebaut hat, gemeinsam mit Künstlern noch, wo eben auch die Geologin mal über geologische Zeiträume anregt nachzudenken und das in Kontext setzt auch zu aktuellen Themen und damit, wie wir eigentlich mit unserer Zeit auch umgehen. Was ich immer empfehlen kann, sind die Bücher von Robin Wall Kimmerer. Die ist eine Ökologin, da fällt mir zum Beispiel geflochtenes Süßgras ein, also sie zählt sich zu den Native American und hat eine Professur in den USA auch und verknüpft ihr Wissen als Ökologin, aber auch mit indigenem Wissen.
Und das kann man auch als normaler Mensch lesen oder
ja,
als Wissenschaftler?
Ja, total, nee, das ist so. Ich meine, bei der Marcia Björneroth ist es manchmal so ein bisschen grenzwertiger, man kann auch Seiten überspringen und aber auch die anderen kann man prima auch als Laie lesen.
Ja, ja. Super. Vielen Dank für den Einblick in den Boden, für diesen tiefen Blick in den Boden und dass du dir ein zweites Mal Zeit genommen hast, für unsere Munich Next Level Community dein Wissen zu teilen, deine Erfahrungen und vor allem deine Faszination für den Boden, wie du so schön gesagt hast, ein Medium, das man wirklich unterschätzt und vor allem von dem man viele Dinge nicht erwartet hätte, zum Beispiel wie schwer er erneuerbar ist. Und welche Bedeutung er auch für den Klimaschutz hat. Wir sind alle gespannt auf Nantes Buch und mit Muckbook werden wir auch im nächsten Jahr eine Kooperation mit Nantes Buch eingehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf und ich freue mich, wenn ich dann endlich mal bei dir auf dem Boden stehen kann und mit dir vielleicht auch in der Erde buddeln.
Ja. Genau, das machen wir dann.
Das machen wir.
Danke für die Einladung.
Danke.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.